Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen eingeschaltet haben, wenn wir anlässlich des Welt-AIDS-Tages über das Thema AIDS sprechen und Ihnen auch die Aktion Schutzengel AIDS und Kinder vorstellen möchten. Zu Gast in München darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen André Gerd. Er ist stellvertretender Leiter der weltkirchlichen Bildungsabteilung von Missio in München. Ein herzliches Grüß Gott an Sie.
Guten Tag, Frau Engert.
Schön, dass Sie zu uns gefunden haben und dass wir Sie auch als Referenten, als Experten zum Thema AIDS gewinnen konnten. Denn jährlich sterben über 2 Millionen Menschen an den Folgen von AIDS. Rund 33 Millionen Menschen weltweit sind HIV infiziert. Und auch in Deutschland stecken sich jedes Jahr 3000 Menschen neu mit dem HIV-Virus an. Also Grund genug, jährlich mit dem Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember auf die größte gesundheitliche Katastrophe der Menschheitsgeschichte aufmerksam zu machen. So ist es auf der Homepage von www.weltaidstag.de zu lesen. Aber kann man AIDS auf ein rein gesundheitliches Problem reduzieren? Wie rüttelt die Kampagne zum Welt-AIDS-Tag auf, klärt sie auch auf und nimmt vor allem auch Jugendliche in die Verantwortung? Seit 21 Jahren gibt es die Kampagne, die von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen wurde. Konnte sie die Pandemie eindämmen oder was hat sich seither auch getan? Wenn ich Sie nochmal herzlich begrüßen darf, Herr Gerd, dann sind Sie natürlich auch vor allem jetzt bei uns in der Sendung, weil Sie natürlich auch zum Thema AIDS und Kirche vieles sagen können. Als stellvertretender Leiter der weltkirchlichen Bildungsabteilung von Missio. Und zuerst möchte ich Sie einfach mal fragen, den Zahlenhaufen, den ich jetzt hier so hingeworfen habe, können Sie uns den ein bisschen entwirren und ordnen? Denn der Welt-AIDS-Tag, er will ja laut Veranstalter, er will aufrütteln, er will aufklären, er will auch den Schulterschluss suchen. Da heißt es dann auch auf der Homepage, du sollst Botschafter werden. Mit vielen anderen, vor allem werden da auch Prominente genannt. Wie sehen denn nun die nackten Zahlen zu den HIV-Erkrankten, auch zu den Neuinfizierten aus in Deutschland im Vergleich zu Afrika, im Vergleich auch zur weltweiten Ansteckungsrate, Herr Gerd?
Ja, die Zahlen sind tatsächlich so, dass die Botschaft des Welt-AIDS-Tages heute immer noch notwendig ist. Also der wurde 1988 von der WHO eingeführt, 1996 dann von der UNAIDS weitergeführt und soll eben aufrütteln, dass man das Problem, das Weltweite, nicht aus dem Auge verliert und auch natürlich Bewusstseinsbildung betreiben, soll Organisationen zusammenführen, die sich dann eben auch aktiv in diese Bewusstseinsbildung engagieren. Also notwendig ist diese Botschaft noch. Was die Wirkung ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, wie Sie schon gesagt haben, 33 Millionen Infizierte weltweit. Das ist eine Prävalenz von circa 0,9%. Und interessant ist da, wenn man auch mal das auf Afrika sich mal konzentriert, auf die Zahlen aus Afrika, dann muss man feststellen, dass fast 2/3 der infizierten Menschen weltweit aus Afrika kommen. Also es sind 22,5 Millionen infizierte Menschen leben in Afrika. Und die Prävalenzzahl in Afrika ist dann auch 6-mal höher als jetzt im Durchschnitt weltweit, nämlich bei 6%. Deutschland, da sieht es dann im Vergleich zu diesen Zahlen ganz anders aus. Sie haben schon gesagt, 3000 Neuinfektionen jährlich. Und insgesamt leben in Deutschland um die 67.000 infizierte Menschen, bei denen ungefähr 11.000 die Krankheit AIDS bereits ausgebrochen ist. Das sind so die Zahlen weltweit. Nun, das sind Zahlen, die besagen zunächst einmal nicht. Es ist vielleicht interessant, die eine oder andere Entwicklung da nochmal herauszustellen. Und wenn man das ein bisschen betrachtet im Hinblick auf die Zahlen der vergangenen Jahre, so kann man doch etwas Gutes feststellen. Also zum Beispiel ist die Gesamtzahl der Infizierten, die hat sich in den vergangenen Jahren nur geringfügig erhöht und pendelt sich weltweit ungefähr auf diese 33 Millionen ein. Also das ist schon mal, sagen wir mal, ein Fortschritt, dass die Anzahl der Infizierten nicht jährlich so steigt wie in den früheren Anfangsjahren. Mhm. Und auch die Zahl der Neuinfektionen geht zurück. Selbst in Afrika südlich der Sahara, Da konnte man noch, 1997 hatte man noch 2 Millionen Neuinfektionen und 2007, das sind die letzten aktuellen Zahlen von UNAIDS, da ist auf die Hälfte zurück, auf 1 Million Neuinfektionen jährlich. Also das ist schon, sind schon gute Entwicklungen und ebenso ist auch eine Entwicklung, die längere Lebenserwartung, die infizierte Menschen haben. Und der Grund dafür ist die neue Medikation mit HART, also Highly Active Antiretroviral Therapy. Das ist eine Kombination von 3 antiretroviralen Medikamenten, die einfach viel effektiver sind und wirklich lebensverlängernd sind und auch schwächere Nebenwirkungen haben als frühere, ältere Medikamente.
Aber das alles kann natürlich wahrscheinlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben, auch mit der Tatsache, dass AIDS weiterhin eine unheilbare Krankheit ist. Und Sie werden das besser einschätzen können, aber das Leben mit AIDS ist ja nun wahrlich nicht kein einfaches und kein angenehmes. Und man hat hierzulande vielleicht auch oft den Eindruck, dass das Problem dadurch, dass es vielleicht bessere Medikamente gibt, dass man es nicht mehr so ernst nimmt, dass man es schlichtweg auf die leichte Schulter nimmt. Wie wird denn AIDS bei uns wahrgenommen, da es ja weiterhin eine unheilbare Krankheit ist? Man hat manchmal so den Eindruck, naja, man kann eben weiterhin sorglos leben, wenn man eben nur sogenannten Safer Sex betreibt und damit ist die Sache getan.
Ja,
bei weitem nicht, oder
richtig,
Herr Gerd?
Richtig, es macht tatsächlich so den Eindruck, als würde HIV und AIDS zu einer chronischen Erkrankung werden, weltweit. Ne? Und auch bedingt durch die bessere Versorgung durch Medikamente, die allerdings weltweit nicht zutrifft. Also sagen wir mal so, in Deutschland ist ja fast jeder HIV-Infizierte auch in Therapie, aber von denen, die zum Beispiel nur in Afrika südlich der Sahara Therapie nötig hätten, da gibt es 3 Millionen und ebenso sind 3 Millionen schon unter Therapie. Und das sind natürlich schon Zahlen, die natürlich diese positiven Entwicklungen ein bisschen trüben. Also es ist dringend erforderlich, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit zu einer Therapie haben. Und diese Erfolge, die ich jetzt auch vorher gezeichnet habe, die sind natürlich auch bedroht, letztlich auch durch die Finanzkrise, geringer werdende Mittel, wo man sich wirklich fragt, wie kann man jetzt diese angefangene Behandlung bei vielen Menschen auch in Zukunft noch finanzieren und aufrechterhalten. Und da ist noch einiges auch politisch zu leisten. Aber wie gesagt, hier nimmt man das wirklich wahr als eine chronische Erkrankung. Und von außen betrachtet ist es letztlich doch eher so ein medizinisch-technisches Problem, so wird es einem suggeriert. Man hat auch medizinisch-technische Lösungen. Man betreibt Prävention vornehmlich durch Kondome und die Behandlung, sofern man dann infiziert ist, erfolgt durch Medikamente und die Sache ist erledigt. Nun, so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Ne? Also aus der Sicht der Betroffenen vor allem sieht es ein bisschen komplizierter aus. Das ist nicht so ein einfach zu handelndes Problem, wie es äußerlich scheint. Und es ist ja nicht umsonst so, dass wir auch in München oder in allen größeren Städten Deutschlands auch noch ein sehr gutes Beratungsangebot haben, sei es jetzt Caritas oder Diakonie oder auch die AIDS-Beratungsstellen. Deren Arbeit ist weiterhin gefragt und gefordert und die betreiben Seelsorge, psychosoziale Beratung, helfen Betroffenen, sich wieder im Leben zurechtzufinden und haben auch sehr viel Arbeit damit zu tun, Stigmatisierung und Diskriminierung auch hierzulande zu bekämpfen. Also auch hier ist Bewusstseinsbildung diesbezüglich sehr notwendig. Und eben aus der Sicht der Betroffenen sieht es ein bisschen schwieriger aus, als einfach nur eine chronische Erkrankung, die man mit Medikamenten behandelt und gegen die man sich auch durch Kondome schützen kann.
Und der Schutz durch Kondom ist natürlich auch nur ein relativer. Also gut, darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Aber die Frage ist vielleicht auch, wie Sie sagen, einerseits, dass es sehr hoch anzurechnen und zu schätzen, dass es viele AIDS-Beratungsstellen gibt. Andererseits frage ich mich, wenn ich dann sehe, was für Veranstaltungen jetzt stattfinden im Rahmen dieses Welt-AIDS-Tages am heutigen 1. Dezember. Ja, da gibt es eben auch Gay-Partys und dann frage ich mich, ist das nun der richtige Weg eigentlich, indem man die Sache weiterhin verharmlost, indem man vielleicht auch Material anbietet, zumindest von offizieller Stelle, wo gesagt wird, ja, verschiedene Menschen haben eben auch verschiedene sexuelle Orientierung und das sei ganz normal. Also kein Mensch kann sich seine Orientierung selber aussuchen. Das ist eben die Gender-Ideologie, die dahinter steht. Und dann werden auch Piktogramme an Schüler verteilt, wo jeder mit jedem kann und soll und das ist alles kein Problem. Es ist eben politisch offensichtlich nicht korrekt, wenn man sagt, Sexualität gehört auch in den Bereich der Verantwortung hinein. Man kann die Jugendlichen ja nicht einfach damit alleine lassen oder sagen, alles ist okay, macht, was ihr wollt. Aber dann haben wir eben nachher diese Folgeprobleme. Wir haben ja nicht nur ja, dieses gesundheitliche Problem letztendlich, sondern auch ein ethisch, ein moralisches Problem überhaupt. Ja. Wie ist denn die Einstellung zur Sexualität? Wie nehmen Sie das denn
genau.
wahr hier?
Also die ganze Präventionsarbeit, die jetzt im Rahmen des Welt-AIDS-Tags gemacht wird oder auch im Namen von Kommunen oder politischerseits, die hält sich da sehr vornehm zurück, wenn es um Fragen der Werteorientierung und der Verhaltensweisen geht. Also deren unmittelbares Interesse ist schlichtweg, die Neuinfektionen zu stoppen und schauen, dass vielleicht jetzt mal ein bisschen zynisch gesagt das Budget des Gesundheitsressorts nicht überstrapaziert wird. Das ist jetzt ein bisschen zynisch, wie gesagt. Aber der Punkt ist schon der, dass bei diesen ganzen Kampagnen, die jetzt auch laufen, das halt der kleinste gemeinsame Konsens ist. Und da die Wertediskussion, die auch da natürlich geführt werden muss, eben nicht mehr konsensfähig ist. Da geht es dann tatsächlich so, dass man auch unterschiedliche Entwürfe hat, unterschiedliche Haltungen zum Leben, unterschiedliche Vorstellungen von Wert und vom Leben der Sexualität. Und das wird so in den Materialien und Kampagnen nicht zum Thema gemacht. Aber es wäre durchaus mal eine Diskussion wert, weil es hat tatsächlich auch etwas zu tun mit der Lebenseinstellung und mit dem, wie man Sexualität lebt. Und dass es eben nicht nur rein ein pragmatisches Problem ist, wie man Sexualität jetzt praktiziert oder gestaltet, das zeigt uns eindeutig die Problematik, die sehr komplexe Problematik jetzt in Ländern südlich der Sahara, wo es klar und deutlich wird, dass diese ganze Problematik tatsächlich eine Problematik ist, die auf breiterer Basis diskutiert und auch angegangen werden muss. Und damit meine ich wirklich auch als gesellschaftliches Problem, als ein Problem der Wertorientierung einer Gesellschaft und der Kultur, dass da also sehr viele Faktoren zusammenkommen, die damit was zu tun haben und letztlich auch dazu führen, dass das Infektionsrisiko da und dort dann auch wieder steigt.
Dann setzen wir doch gleich einmal dort in Afrika oder auf dem afrikanischen Kontinent an und fragen, wie dramatisch ist denn die Situation dort? Sie selber arbeiten für Missio. Wie sieht die Arbeit von Missio dort vor Ort dann auch aus, wenn Sie auch betonen, dass man eigentlich dort auch nur einen wertorientierten Ansatz hernehmen kann, dass man das eben nicht nur auf ein medizinisches Problem reduzieren kann, weil die medizinische Versorgung ja ohnehin nicht so gewährleistet ist, wie das hierzulande der Fall ist. Also Sie haben ja dort auch Erfahrung, über 10 Jahre machen Sie schon die Aktion Schutzengel, AIDS gegen AIDS und Kinder. Wie wird in Afrika denn dort mit der Krankheit umgegangen von den Ortskirchen aus? Wie wird mit den AIDS-Kranken umgegangen? Wie wird aufgeklärt über diese tödliche Infektionskrankheit?
Ja, also es ist so, dass Missio schon länger AIDS-Projekte unserer Partner der Kirche in afrikanischen Ländern unterstützt. Es ist jetzt nicht so, dass wir als Missio jetzt in afrikanische Länder gehen und sagen, das muss jetzt so und so getan werden und das ist jetzt Schwerpunkt und Priorität in der Projektarbeit. Das ist also die Kirche selber vor Ort, die im Verlauf der letzten 15 Jahre sehr aktiv geworden ist und ihre Sendung darin sieht, halt auch gegen diese Epidemie vorzugehen und dann auch Projektanträge an uns richtet und sagt, wir müssen da was tun, wir müssen aktiv werden und bitte unterstützt uns. Und das tragen wir dann auch mit und mit der Aktion Schutzengel, AIDS und Kinder, schaffen wir auch dann hier in Deutschland Bewusstsein für das Problem, für die Herausforderung, mit der die Kirche in afrikanischen Ländern konfrontiert ist. Und die Ortskirche in Afrika, die ist am Anfang ein bisschen anders damit umgegangen als heute. Also am Anfang, wo die AIDS-Problematik aufkam, war die Reaktion der Kirche schon noch stark geprägt durch Zurückweisung Infizierter, durch Stigmatisierung und Diskriminierung und auch durch die Kennzeichnung dieses Problems als Strafe Gottes. Also wo man dann auch sagen muss, hier hat die Kirche zu Beginn nicht so reagiert, wie die betroffenen Menschen es hätten von ihr erwarten dürfen und auch nicht so, wie es ihre Bestimmung und Berufung gewesen wäre. Nämlich, wie man so schön das heute in Afrika sagt, mit dem Stichwort Compassion. Als Betroffene haben es nicht verdient, dass man sie zurückweist, sondern haben es verdient, dass die Kirche sich ihrer annimmt, sie pflegt und sie betreut und sie im Leben weiter begleitet, bis sie wieder auf eigene Füße stehen können. Das wäre die angemessene Reaktion gewesen von Anfang an, war es aber nicht, sondern erst im Verlauf der Zeit, wo der Leidensdruck wirklich sehr stark wurde, dann hat man auch reagiert. Und zwar ziemlich deutlich und ziemlich klar. Und Kirche ist mittlerweile in afrikanischen Ländern neben staatlichen Einrichtungen die größte Organisation, die im Bereich HIV/AIDS tätig wird. Sei es jetzt angefangen bei der Prävention über die Beratung, Betreuung Betroffener bis zur Betreuung von HIV/AIDS-Waisen und auch im gesundheitlichen Bereich. Also hat man sehr stark aufgeholt und ist jetzt eigentlich ganz vorne mit dabei. Und getan wird viel, also Prävention vor allem. Und das ist eine sehr große Stärke der Kirche, möchte ich mal sagen. Dadurch einfach, dass die Kirche überall ein bisschen präsent sein kann. Auch dort, wo vielleicht staatliche Infrastruktur, Gesundheitseinrichtungen nicht vorhanden sind. Auch dort gibt es Kirchengemeinden und man kann da auf eine große Heerschar von ehrenamtlichen Laien zurückgreifen, die motiviert sind, die auch gut geschult sind und wirklich auch Mitmenschen im Umfeld vom Gemeindeleben, von der Pfarrei auch aufsuchen, besuchen, betreuen und begleiten können. Und Prävention wird vor allem in Schulen geleistet, weil Schulen ja auch vorwiegend in kirchlicher Hand sind. Und aber auch durch andere ganz unkonventionelle Methoden, angefangen beim Straßentheater, bis dahin, dass ein Jugendkirchenchor sich als Musikband reorganisiert hat und über die Lande zieht und in Dörfern Halt macht und Events und Musikkonzerte organisiert und mit den Liedern und mit den kurzen Theaterstücken, die da eingeflochten sind, halt auch Bewusstseinsbildung macht, erklärt, was HIV/AIDS ist, woher das kommt und auch darlegt, wie Kirche, wie Christen damit umgehen sollen. Und Prävention, das ist das eine Feld. Und da muss ich auch wieder die Kondomfrage vielleicht kurz anschneiden. Es ist auch so, dass kirchliche Beratungsstellen, egal ob jetzt in Afrika oder auch hier in Deutschland, sind dazu verpflichtet, schon aus ethischen Gründen natürlich, auch über die Möglichkeit zu informieren, sich durch Präservative vor einer Infektion zu schützen. Denn eine andere Frage ist dann, ob sie auch verteilt werden, die Kondome. Aber die Information von jemandem, der Beratung sucht, auch über die Möglichkeit, sich über Kondome vor einer Infektion zu schützen, die muss gegeben werden, wenn man denn das Ziel der Beratung darin sieht, dass man Menschen zu einer reifen Gewissensentscheidung führen will. Ja, und diese reife Gewissensentscheidung ist erst dann möglich, wenn man eben alle Optionen vor sich liegen hat und auch entscheiden kann, was man wählen möchte. Und insofern ist auch Information über Kondome als Prävention auch Bestandteil der kirchlichen Präventionsarbeit. Aber wie gesagt, das Angebot des Kondoms ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, mich da kurz erinnern zu können an ein Statement von Kardinal Napier aus Durban, wo es auch um die Frage dann ging, soll Kirche auch Kondome verteilen? Dann hat er die Geschichte gebracht von den Eltern und ihren Kindern, wo die Eltern wissen, dass die Kinder immer in die Küche gehen und ganz waghalsige Klettereien in Kauf nehmen, um an die Plätzchen ranzukommen, die in der obersten Schublade sind oder im Schrank. Und aus dem Wissen um diese Waghalsigkeit und Risikobereitschaft stellen sie lieber irgendwo ein Treppchen in der Ecke und gehen halt davon aus, dass die Kinder dann ab und zu die Treppe benutzen, um sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. So hat er das elegant erklärt.
Ja, sehr elegant, das stimmt, das ist richtig. Natürlich kursierte auch im März diesen Jahres überall das Papst-Zitat anlässlich der Afrika-Reise, wo der Papst eben geäußert hat, dass man das AIDS-Problem nicht durch die Verteilung von Kondomen regeln könne und ihre Benutzung verschlimmere vielmehr das Problem. Gut, das wissen wir vielleicht alle, dass natürlich die Lösung nicht allein darin liegt. Der Papst meinte dazu, die Lösung liege vielmehr in einer spirituellen und menschlichen, in einem menschlichen Erwachen und der Freundschaft für die Leidenden. Wie verstehen Sie das denn? Was meinte er mit diesem Lösungsansatz dann wohl?
Ja, also das eine ist in dieser Aussage, das ist natürlich sehr selektiv zitiert worden. Und ich habe mir selber mal die Mühe gemacht, welche Mediendienstleister denn das gesamte Zitat zur Verfügung stellen. Und ich habe festgestellt, dass das keins war. Ich habe dann das gesamte Zitat mal gefunden im Pressedienst des Vatikan und konnte das dann auch ein bisschen in Zusammenhang stellen. Und da ist tatsächlich auch die Aussage drin, dass wenn man sich auf diese eine Lösung einschränkt, ne, flächendeckende Kondomverteilung inklusive dem Segen des Papstes dazu, dann ist es tatsächlich sehr kurz gegriffen. Und was der Papst dann meinte, führt zur Verschlimmerung der Situation. Das ist aus seiner Perspektive betrachtet, ist es natürlich die Gefahr der Promiskuität, die dann mit zunimmt. Und wobei das strittig ist, das ist nicht unbedingt erwiesen, dass das zugleich auch der Fall ist. Und dass man eben sich auf diese rein technische Lösung konzentriert und damit meint, das gesamte komplexe Problem in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich eine Selbsttäuschung. Also die Probleme sind viel zu komplex, als dass sie nur mit einer solchen einfachen Lösung gelöst werden können. Mhm. Und da muss man auch wieder kritisch zurückfragen. Es ist aus der Sicht der Kirche auch nicht damit getan, nur das Kondom zu verbieten. Oder sagen wir auch im weiteren Sinn, nur die Frage der Schuld zu klären. Damit blockiert sich die Kirche selber auch in diesem Feld aktiv zu werden in verschiedenen pastoralen Handlungsfeldern, wenn sich die Diskussion nur reduziert auf die Schuldfrage und oder auf das Verbot von Kondomen. Damit ist natürlich auch noch keine tragfähige, nachhaltige Lösung ambisiert. Also Reduzierungen auf irgendwelche Lösungen, die man hier im grünen Tisch aushandelt, trifft die Sache meistens nie. Man muss unterschiedlich in vielen Punkten ansetzen, um dem Großen und Ganzen irgendwann mal Herr werden zu können.
Ja, aber wie Sie sagen, das Zitat, das Papstzitat zu dieser Aussage zu den Kondomen und der Benutzung in Afrika und auf dem afrikanischen Kontinent war natürlich auch wiederum sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Ich danke Ihnen, dass Sie danach recherchiert haben und den gesamten Zusammenhang uns zumindest jetzt deutlich gemacht haben. Ja, und es geht natürlich, wie er selber sagt, denke ich mal, auch um einen neuen Bewusstsein überhaupt. Ja, was ist der Mensch eigentlich? Ja, welche Wertigkeit hat er? Welche Wertigkeit hat wahrscheinlich auch die Geschlechtlichkeit und natürlich hier auch die Solidarität, die Freundschaft zu und für die Leidenden. Aber Herr Gerd, wenn Sie schon heute von Missio hier sind, als stellvertretender Leiter der weltkirchlichen Bildungsabteilung, dann würde mich doch mal ganz brennend auch interessieren, wie sind denn die Strukturen ja, in Afrika, wenn man das natürlich so einfach auch nicht sagen kann, aber vielleicht nehmen Sie ein Beispiel, eine beispielhafte Region, wo vielleicht auch die Infektionsrate sehr hoch ist. Wie können wir uns das denn vorstellen, wenn Kirchen Bewusstseinsarbeit dort leisten? Wie sind die wirtschaftlichen, die sozialen Verhältnisse, wie sind die also auf die familiären Strukturen, auch die Stammeskultur, wie können wir uns das denn vorstellen? Ja, wie ist denn das Verständnis überhaupt, dass, wenn jetzt da das katholische Eheverständnis hineinkommt, worauf trifft es denn?
Ja, also was jetzt die Strukturen betrifft, das ist in der Tat sehr unterschiedlich, auch von Diözese zu Diözese. Es gibt überregionale Bischofskonferenzen, die haben auch eigene Büros, die sich nur mit HIV- und AIDS-Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel Südafrika. Und die sind gerade sehr stark. Also wo Sie gerade gefragt haben, ob ich ein Beispiel bringen könne aus einer Region, wo die Prävalenzrate sehr hoch ist, dann nehmen wir gleich mal Südafrika mit einer teilweisen Prävalenzrate von fast 30% oder Lesotho noch viel höher, wo die Kirche eben sich eigentlich auch strukturell gut aufgestellt hat, durchorganisiert ist, was die HIV-Präventions-, Betreuungs-, Begleitungsarbeit betrifft, bis hin zu Fortbildungen von Laienmitarbeitern in Gemeinden und auch bis hin zu sogenannten Rollouts für die antiretrovirale Therapie. Also da ist eigentlich recht eine gute Struktur vorhanden, wo auch Gemeinden, Diözesen mit eingebunden sind. Nun, wie schaut denn konkret die Prävention aus? Also wenn man wirklich mal die Ursachen ein bisschen in Blick nimmt, die zu Infektionsrisiken führen, dann muss man schon mal darauf zu sprechen kommen, wie Sie schon gesagt haben, die Art und Weise, wie Beziehung gelebt wird. Ne? Also gerade im südlichen Afrika sind Beziehungen, familiäre, geprägt dadurch, dass es auch gleichzeitig viele sexuelle Beziehungen gibt. Also das heißt, ein Mann, eine Frau im südlichen Afrika kommt nicht selten vor, dass sie gleichzeitig verschiedene Partner haben, 2 bis 3. Und das ist natürlich, auf die Gründe komme ich dann vielleicht noch später zurück, aber für die Infektion ist es natürlich insofern schlimm, weil es ist bekannt, dass wenn man sich das erste Mal infiziert mit dem HIV-Virus, dann ist die Viruslast bei der Neuinfektion ungefähr 2 bis 3 Wochen besonders hoch. Wenn man innerhalb dieser Zeit natürlich noch Sexualkontakt hat mit anderen Partnern, dann ist die Gefahr, dass diese sich auch infizieren, ebenso hoch, ne? Und wenn man nun in Beziehungen lebt und 2 bis 3 Sexualpartner gleichzeitig hat und sich einmal infiziert und innerhalb dieser Zeit, wo ein hohes Ansteckungsrisiko besteht, auch sexuelle Kontakte hat zu den anderen Partnern, dann ist die Gefahr da, dass die sich infizieren, auch viel größer als sonst. Das ist die Sozialstruktur oder die familiäre oder Beziehungsstruktur in Ländern des südlichen Afrika, die eben auch ein Grund dafür sind, dass die Infektionsrate schlichtweg so hoch ist. Also die Gewohnheit, mehrere Sexualpartner zu haben. Nun, wie gesagt, das kommt nicht so ungefähr und man kann jetzt auch nicht sagen, das ist immer frei gewählt. Das ist wieder ganz, ganz was anderes. Also vielleicht nur ein bisschen zu den Hintergründen. Die soziale, familiären Strukturen, die traditionellen, nehmen wir mal, die bestanden haben, auch vor der Kolonialisierung und vor der Einführung des Christentums, die waren schon so ausgelegt, dass sie polygam waren. Aber es galt ein Verbot von Geschlechtsverkehr vor der Ehe und es galt die Treue in diesen polygamen Beziehungen. Und das, wenn das so weiterhin gelten würde, wäre durchaus auch eine Maßnahme gegen die Infektionsgefahr, nicht? Das Problem war jetzt nur, dass diese traditionellen gesellschaftlichen Beziehungskultur auch im Verlauf der Zeit zerstört wurde, sei es jetzt durch Kolonie, durch Wanderarbeit, Migration, aber auch zum Teil letztlich durch die Mission, denn mit der christlichen Vorstellung der Monogamie hat man natürlich diese Polygamie auch bekämpft. Und es gab dann ganz dramatische, auch heute noch, Situationen, wo ein Ehepartner, der Christ werden will, sich aus diesen polygamen Strukturen lösen will, enorme Risiken eingeht, eben eine auch wirtschaftliche, abgesicherte Struktur zu verlassen, ausgegrenzt zu werden vom Familienverband. Es gibt auch das haben wir jetzt noch bei Wortmeldungen in der Afrika-Synode im Oktober mitbekommen, gerade aus Ghana, auch Menschen, die sich dann beschweren, dass die Kirche diese traditionellen Strukturen kaputt mache. Und da gibt es also schon ein Spannungsfeld. Ne? Also das christliche monogame Eheverständnis hat ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass diese traditionellen Familienstrukturen auch zerfallen sind. Natürlich mit vielen anderen Faktoren dabei, besonders im südlichen Afrika mit der Wanderarbeit und mit der Apartheid-Politik. Das Problem ist einfach, nachdem diese traditionellen Familienstrukturen zerfallen sind, durch was für Gründe auch immer, ist kein entsprechender, gleichwertiger Ersatz entstanden, der auch stabile Beziehungen gewährleisten würde.
Und die Kirche konnte hier keinen Ersatz leisten.
Hat natürlich schon ein Angebot gemacht, aber das Problem war, die Monogamie, so wie sie christlich verstanden wird, hat sich jetzt nicht breit durchgesetzt. Auch heute noch nicht. Also in verschiedenen afrikanischen Ländern, Ostafrikas oder im südlichen Afrika, ist das noch immer eine sehr große Grauzone. Also wenn jemand jetzt das Ehesakrament empfängt und kirchlich heiratet, heißt das noch nicht aus dem Verständnis dieser Menschen unbedingt, dass damit ein für alle Mal auch die Möglichkeit eines zweiten oder eines dritten Sexualpartners ausgeschlossen ist. Also da kommen noch Wertvorstellungen zusammen, die sie so jetzt nicht vertragen. Und die Menschen organisieren ihr Leben innerhalb von diesen tradierten Vorstellungen vom Beziehungsleben und auch von Familie und den neuen christlichen, also neu unter Vorzeichen, das sind jetzt auch schon ein paar Generationen hier, christlichen Vorstellungen und machen ihr eigenes draus. Und wie gesagt, wenn einer am Sonntag in die Kirche kommt, heißt es nicht unbedingt, er ist ein Frontline-Christ, der jetzt wirklich das Christentum überzeugend durchgängig lebt, sondern der hat auch noch Affinitäten zu anderen religiösen Traditionen und Kulturen, die er auch mit integriert in sein Leben. Und das ist halt, es ist jetzt nicht Polygamie auf einen Schlag ersetzt worden durch christliche Monogamie und dem Eheideal. Und da ist ein Vakuum entstanden, auch in der Wertorientierung, wo genau HIV-AIDS sich ganz schön ausbreiten kann.
Ich danke Ihnen mal ja für diese Einschätzung. Und wenn Sie sagen, natürlich die Menschen, wenn sie sich zum Christentum bekehren, ist das immer noch so dramatisch, dass sie dann wirklich von der Stammeskultur, das heißt auch wirtschaftlich einfach von der Verwandtschaft ausgeschlossen werden?
Nee, also das ist jetzt vielleicht, das traf zu oder trifft dort noch zu, wo polygame Strukturen gängig sind. Und wenn jetzt, sagen wir, eine Frau sagt, ich will Christin werden, ich will getauft werden, ich will auch vielleicht christlich heiraten, dann ein Bruch zustande kommt zwischen dieser traditionellen Lebenskultur und auch traditionellen afrikanischen Religion und den Anforderungen, die ein christliches Leben an sich stellt und die Beziehung zur traditionellen Familie dadurch bricht, dann haben wir ein Problem. Aber ich meine, das ist jetzt nicht gängig, ein Bruch durch die Gesellschaft, das Pendeln zwischen traditionellen Auffassungen, Wertvorstellungen, religiösen Traditionen und dem modernen Leben und christlichen Vorstellungen des Lebens und der Lebensgestaltung. Es ist so, dass man das sehr pragmatisch auch sieht. Also was mir nützt, was dem Leben dient, was den Beziehungen nützt, das wird gelebt. Und so ist eigentlich auch der Umgang mit Religion
das ergibt sich natürlich geprägt. Wahrscheinlich aber auch aus den armen sozialen Verhältnissen, die es vielleicht auch gar nicht anders möglich machen. Also erstmal geht es ums Überleben auch.
Ja, also dass eben solche stabilen sozialen Beziehungen mit in monogamen Strukturen nicht Standard sind. Mhm. Das liegt eben auch an den Umständen, gerade wieder im südlichen Sahara, die Notwendigkeit der Wanderarbeit. Es gibt auf dem Land keine Arbeit. Seit Generationen pilgern Massen von Männern in große Städte, in große Bergbaugebiete und sind die längste Zeit des Jahres dort allein auf sich gestellt. Und ihre Familie, wenn sie denn schon welche haben, lebt dann im Hinterland irgendwo und ohne Mann. Und das ist jetzt so, dass durch diese Langzeittrennung ist es zum möglich und auch akzeptiert, dass eben man noch zweite Partner hinzunimmt. Dann hat der Mann zum Teil eine zweite Familie dort, wo er arbeitet, neben der ersten Familie, die er hat von seinem Herkunftsort. Oder das führt eben dazu, dass die Ehepartner noch über die den Ehepartner hinaus noch sexuelle Beziehungen haben zu anderen Partnern. Ebenso ist es der Fall bei der Frau zu Hause. Da gibt es so etwas, das nennt man in der Fachliteratur Transactional Sex bei Frauen. Also das ist so, dass man als Frau angewiesen ist auf Dienstleistungen, weil man allein als Frau nicht den Haushalt, vielleicht noch einen kleinen Bauernhof oder die Landwirtschaft betreiben kann, Kinder erziehen kann, wenn der Mann da fehlt übers Jahr. Und es ist so eine Art Tauschgeschäft, auch Dienstleistungen von anderen anzunehmen und das auch mit sexuellen Dienstleistungen wieder zu bezahlen. Das führt dann aus der Sicht der Frau zu mehreren Sexualkontakten, außer denen mit dem Ehepartner. Und alle diese Umstände, also vielleicht ist bei der Frau auch noch zu erwähnen, das ist natürlich, wenn sie Kinder hat, die ernähren muss, die zur Schule bringen muss und Schulgeld bezahlen muss und vom Mann auch kein Geld immer zugeschickt wird vom Arbeitsort, dass man natürlich schauen muss, wie kriege ich das her? Und dann kommen eben solche Situationen zustande, die man auch Gelegenheitsprostitution nennt oder Transactional Sex. Das ist üblicher jedenfalls, als wir uns das vorstellen können. Und insofern ist es natürlich auch ein risikohaftes Verhalten für eine Infektion, weil man gleichzeitig mit mehreren Partnern lebt. Sei es jetzt der Mann an seinem Arbeitsort oder die Frau zu Hause auf dem Dorf und auf dem Land. Mhm. Und dazu kommt noch, auch wieder was südliches Afrika betrifft, die enorme Höhe von sexueller Gewalt gegen Frauen. Also wir reden von Dunkelziffern, wo es bis um die 650.000 Vergewaltigungen pro Jahr geht oder von Zahlen wie alle 17, 18 Sekunden wird eine Frau vergewaltigt oder jede Frau im südlichen Afrika wird womöglich zweimal in ihrem Leben vergewaltigt. Das sind sehr hohe Aggressionspotenziale gegen Frauen, die natürlich auch mit einem Infektionsrisiko einhergehen, weil gerade gewaltsamer Sex, da gibt es Verletzungen und da ist die Möglichkeit der Infektion nochmal um ein höheres als sonst. Und es gibt dann noch viele andere Rahmenbedingungen, die einfach ein Infektionsrisiko erhöhen. Nicht zuletzt eben auch die gesellschaftliche Ächtung von Kranken oder das Krankheitsverständnis selber oder Geschlechterungerechtigkeit, andere Tabus, religiöse Mythen, Verfall traditioneller Strukturen im Allgemeinen, gerade so in Ballungszentren, Bildungsdefizit, die mangelhafte Gesundheitsversorgung, und Bildungsdefizit, habe ich gesagt, mangelhafte Gesundheitsversorgung. Oder ja, also es gibt einfach ein sehr komplexe Faktoren, hauptsächlich aber die gleichzeitige sexuelle Kontakte mit mehreren Partnern, die einfach das Infektionsrisiko im südlichen Afrika enorm steigern.
Also so viel zu den komplexen Strukturen und auch Ursachen, warum eben auch in Afrika die Infektionsrate so hoch ist. Wenn Sie das so erklären, dann wird eigentlich auch deutlich, wie vielschichtig und kompliziert das Problem ist und von daher natürlich auch nicht mit einem Lösungsansatz angegangen werden kann. Ja, wir haben gehört, wie Beziehungen in Afrika gelebt werden, wie wichtig auch diese Stammeskultur ist, auch natürlich noch im Denken verhaftet die Polygamie, dass man natürlich da nicht einfach Monogamie überstülpen kann. Und wenn man es denn tut, ja, dann haben wir natürlich genauso dort auch die Einflüsse aus den Industrieländern, wo natürlich die Monogamie auch keinen Wert an sich mehr in der Allgemeinheit darstellt. Muss man ja auch noch mit berücksichtigen. Ja, wir sprechen über den Welt-AIDS-Tag. Zu Gast ist André Gerd, der stellvertretender Leiter der weltkirchlichen Bildungsabteilung von Missio in München. An dieser Stelle machen wir eine Musik. Gleich geht es hier weiter in der Lebenshilfe. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe beschäftigen wir heute uns mit dem Thema Welt-AIDS-Tag. Zu Gast ist André Gerd, er ist stellvertretender Leiter der weltkirchlichen Bildungsabteilung von Missio in München und für uns heute als Gast da. Aktion Schutzengel AIDS und Kinder, auch dieses Thema wollten wir ansprechen, denn Missio kann mittlerweile auf 10 Jahre zurückblicken. Was hat denn diese Aktion bewirkt in Afrika? Denn man muss ja auch bedenken, die Kinder sind letztendlich ja die, um die sich eigentlich doch keiner kümmert.
Ja, richtig. Die Kinder sind die, um die sich letztlich keiner kümmert und vielleicht auch in mancher Hinsicht keiner kümmern kann. Also wir reden hier gerade was Afrika südlich der Sahara betrifft, wenn man Statistisches vom Jahr 2007 herbeizieht, von 2 Millionen infizierten Kindern, das heißt bis 15 Jahre alt. Und 2 Millionen weltweit und 1,8 Millionen davon in Afrika südlich der Sahara, also der größte, weitaus größte Teil. Und von weltweit 270.000 Todesfälle bei Kindern und davon auch wieder 240.000 in Afrika. Beziehungsweise 370.000 Neuinfektionen bei Kindern und 330 davon in Afrika südlich der Sahara. Und letztlich auch von 15 Millionen Kindern, die jetzt nicht infiziert sind, aber die deren Eltern an AIDS verstorben sind. Und davon 11,6 Millionen in Afrika. Also, und man rechnet diesbezüglich mit einer Zunahme bis im nächsten Jahr bis auf 18 Millionen Kinder, die deren Eltern gestorben sind und die nun alleine durchschlagen müssen. Und die Frage ist richtig, also um die kann sich fast niemand mehr kümmern, wie es eigentlich nötig wäre.
Und, ja, wie kann man sich das vorstellen? Die haben kein Zuhause mehr, die sind auf sich gestellt, die ja. Eltern sind verstorben, vielleicht sind sie sogar selber infiziert, sie haben keinen ja. Zugang zu Medikamenten. Ja. Welche Anlaufstelle gibt es denn für sie?
Ja, also es gibt da, wir müssen vielleicht unterscheiden zwischen den infizierten Kindern und den AIDS-Waisen. Das sind zwei Paar Schuhe. Also die infizierten Kinder, die haben meistens zumindest noch die Mutter, die aber meistens auch positiv ist. Denn wie werden Kinder infiziert? Das geschieht durch die Mutter-Kind-Übertragung. Also fast 90%, nämlich durch Schwangerschaft oder Entbindung oder durch Stillen. Dadurch werden Kinder praktisch ab der Geburt infiziert mit dem Virus. Und die Prävention diesbezüglich ist noch nicht so optimal. Also es gibt Kaiserschnitt, der verhindert eine Infektion bei der Geburt. Natürlich die Ernährung durch die Flasche und nicht durch die Brust. Und natürlich antiretrovirale Medikamente für die Mutter vor und nach der Geburt oder auch fürs Kind. Wobei fürs Kind ist es auch ein Problem, überhaupt an Medikamente zu kommen, weil es gibt da noch keine ernstzunehmende Forschung, was die Dosierung von antiretroviralen Medikamenten für Kinder betrifft und auch noch schwierig überhaupt festzustellen, ob ein Kind HIV-positiv ist oder nicht. Weil wenn man ein Kind testet in den 18 Monaten der ersten Lebensphase, dann kann man nicht unterscheiden, ob es ein Antikörper der Mutter ist oder ob es eigene Antikörper sind. Also man müsste den Virusnachweis leisten und das ist sehr aufwendig. Und für Kinder, in Anführungszeichen, lohnt sich das dann nicht. Genauso wie es natürlich in der Pharmaindustrie auch schwierig ist, die Forschung für Kinderdosierungen voranzutreiben, weil man hat da im Prinzip keinen Markt, zumindest keinen kaufkräftigen Markt, wo man das absetzen kann, denn infizierte Kinder in Europa gibt es sozusagen gar nicht, ist marginal, in Deutschland sind es vielleicht 200, dafür lohnt sich die Forschung nicht. Und diejenigen, die es nötig hätten, die infizierten Kinder in Afrika südlich der Sahara, die haben kein Geld, diese Forschung mit Medikamenten auch zu amortisieren, die sie dann kaufen könnten. Also auch wiederum ein Aspekt, es kann sich keiner um sie kümmern, weder medizinisch und persönlich, familiär wird es auch sehr eng.
Und wie hat jetzt da in diese Situation hinein diese Aktion Schutzengel denn gewirkt oder was hat sie schon bewirkt?
Ja, die Aktion Schutzengel, die schafft zunächst einmal hierzulande Bewusstsein für das Problem überhaupt, das eigentlich oft auch unterm Tisch fällt. Und bewirken insofern, dass sie durch verschiedene Aktionen auch Spenden gesammelt hat, um speziell solche Projekte der Kirche vor Ort zu unterstützen, die sich der Problematik AIDS-Waisen und HIV-infizierter Kinder annimmt. Und dort konnten mit dem, was bisher in den letzten 10 Jahren da gesammelt worden ist, durchaus Projekte unterstützt werden, die genau in dieses Vakuum hineinstoßen mit kirchlichen Diensten und Dienstleistungen. Und das fängt an bei der Betreuung von infizierten Kindern, auch medizinisch, dass sie versorgt sind und bei der Hilfe von Kindern, die als AIDS-Waisen fast schon Kinderhaushalte betreiben. Also die Kinderhaushalte, das ist eine Art und Weise zu leben, nachdem die Eltern tot sind, die sich auszeichnet dadurch, dass die Kinder meistens mangelernährt sind, keine Geldeinnahme haben, keine Schule besuchen, wo die ältesten Kinder, das ist vielleicht im Alter von 8 bis 10 Jahren, sich um die Jüngeren kümmern müssen, kochen müssen, Nahrungsmittel zusammenbetteln müssen und wo der Tod der Eltern auch Auswirkungen hat, enorme auf die emotionale Gesundheit, auf die psychische Sicherheit, auf die Entwicklung des Kindes. Und so ein Kinderhaushalt ist auch enorm schutzlos und sexuelle Ausbeutung und Missbrauch und Gewalt sind da an der Tagesordnung und natürlich auch ein Infektionsrisiko. Zudem kommt noch dazu, dass manchenorts auch der Tod der Eltern auch die Kinder stigmatisiert. Ne? Das ist, und da gibt es allerdings viel zu tun an kirchlicher Arbeit, um das aufzufangen, was dort entsteht, gerade so in Slums, an Rändern von Großstädten, was da an selbstständigen Kindern, die eigentlich einen Haushalt führen müssen, existiert. Das ist kaum noch anzufangen, auch nicht mit der kirchlichen Arbeit.
Ja klar, die bräuchten natürlich wirklich rund um die Uhr eigentlich eine Betreuungs- und Bezugsperson vor allem.
Ja, richtig. Also man versucht auch, die in Familien unterzubringen, wo es noch geht. Ne? Aber das ist auch schwierig, weil Sie müssen sich einfach vorstellen, dass die erwerbstätige Bevölkerung, eben die Eltern, die sterben weg und dann bleibt noch übrig, wenn sie noch leben, die Großelterngeneration, die sich dann um die Enkel kümmern müssen. Also gedacht war das ursprünglich anders, nämlich dass die erwerbstätige Bevölkerung die Großeltern versorgt und die Kinder. Und jetzt ist es genau umgekehrt, dass die Großelterngeneration doppelt belastet ist. Sie muss sich selber versorgen, weil die Kinder nicht da sind und noch die Enkel. Und das ist eine enorme Belastung und da ist noch viel zu machen.
Ja, insofern stimmt also das, was Sie dann auch sagen, dass insoweit die Folgen der Epidemie wiederum zu neuen Ursachen werden und damit, das ist ja auch ein gewisser Teufelskreislauf, den man da schwer durchbrechen kann. Aber vielleicht schwenken wir auch nochmal den Blick wieder rüber und fragen uns auch, warum denn AIDS eigentlich ein Problem ist, das uns alle angeht, ja, dass da nicht irgendwo verbannt ist auf den südlich der Sahara, auf den afrikanischen Kontinent, wo es am stärksten vertreten und ausgebreitet sich hat. Aber warum geht es eigentlich weltweit alle Länder und auch jeden Einzelnen an? Denn welche Bedrohung kann auch von Afrika ausgehen? Oder auch wenn andere Länder zunehmend auch ihre finanziellen Hilfen im Zuge auch der Wirtschaftskrise einfrieren oder eingefroren haben?
Also zunächst ist es natürlich eine Frage der internationalen Solidarität und auch der Gerechtigkeit. Ne? Also der Gerechtigkeit insofern, dass jeder Mensch grundsätzlich ein Recht auf Leben hat. Und wenn man das Recht einlösen kann, zum Beispiel indem man Medikamente zugänglich macht, dann ist auch die Weltgemeinschaft dazu verpflichtet, aus moralisch-ethischen Gründen, auch die Kräfte zu mobilisieren und die Ressourcen, um das leisten zu können. Das ist einfach der Anspruch, den die Weltgesellschaft an sich selber stellt, diese weltweite Solidarität und Gerechtigkeit mit Armen. Das ist auch Grundlage aller Entwicklungszusammenarbeit. Abgesehen davon gibt es natürlich auch Szenarien, wo man sagt, da gibt es unmittelbare Schnittstellen auch zu Europa. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was geht uns HIV-AIDS in Afrika an, dann könnte man auch von einer unmittelbaren Bedrohung durch ein mögliches Megavirus sprechen. Ne? Das ist ja schon vor ein paar Jahren mal in der Presse kursiert, dass durch jene Regionen, wo die Prävalenz sehr hoch ist, also hohe Infektionsraten bestehen und wo auch Therapien abgebrochen werden, auch Virenstämme heranwachsen können, die dann sehr gefährlich sind, weil dagegen noch keine antiretroviralen Medikamente Schutz gewähren können. Und dann gibt es sowas wie ein Megavirus, das kann man sich vorstellen, eben ein neues Virus, ein neuer Stamm, der jetzt über diese Region hinaus verstreut wird und keiner kann mehr dagegen was unternehmen, weil es so, weil keine Therapie mehr da greift. Und das wäre jetzt ein Szenario einer unmittelbareren Bedrohung von der Epidemie in anderen Regionen der Welt. Oder, na gut, wenn man das auch mittelbarer sieht, ist natürlich die Krise, die in sagen wir, afrikanischen Ländern jetzt entsteht durch die Epidemie. Und vor allem im Hinblick darauf, dass vielleicht auch durch die Finanzkrise, durch die Einfrieren der Mittel in diesem amerikanischen Stiftung PEPFAR oder auch beim Global Fund, der diese antiretrovirale Versorgung auch finanziell gewährleistet, der steckt auch 3 bis 4 Milliarden im Defizit, wenn diese finanziellen Mittel nicht mehr da sind, um die Therapie zu finanzieren, Therapien abgebrochen werden und die Infektionen, die Neuinfektionen wieder zunehmen und die Epidemie praktisch wieder sich von Neuem stärker ausbreitet, das ist natürlich auch klar, dass das um ein paar Ecken herum auch Auswirkungen auf uns hat. Man kann jetzt das ein bisschen pragmatisch betrachten als sicherheitspolitische Fragen oder wirtschaftspolitische Fragen oder vielleicht ganz zynisch gesehen, uns bricht jetzt da ein Absatzmarkt weg, wenn erwerbstätige Bevölkerung aufgrund von HIV-AIDS wegstirbt. Das ist natürlich eine Perspektive und eine Motivation, die nicht unbedingt die erste sein sollte, um dem Problem jetzt oder der Ausbreitung von HIV-AIDS die zu bekämpfen. Also da steht eigentlich die Solidarität, die internationale und die Gerechtigkeitsfrage müsste da im Vordergrund stehen und nicht unbedingt sicherheitspolitische oder wirtschaftspolitische Gründe. Auf
die nochmal zu sprechen oder überhaupt zu sprechen, die Solidarität, denn wie gehen denn eigentlich Kirchen hierzulande bei uns mit AIDS-Kranken um? Und Sie haben ja auch schon davon gesprochen, wie afrikanische Ortskirchen sich eigentlich dahingehend auch geändert haben, dass sie ihren Umgang mit AIDS-Kranken geändert haben, dass sie diese eben nicht mehr stigmatisiert haben und ausgestoßen haben, dass sie kein Ghetto-Dasein mehr führen mussten, zumindest an den positiven Beispielen. Was kann denn die Kirche hier in Deutschland eigentlich auch von diesen Projekten und von der afrikanischen Ortskirche lernen?
Ja, das vielleicht so ein bisschen zweifach betrachtet. Also zunächst einmal geht das die Kirche hier in Deutschland auch etwas an, wenn die Kirchen in afrikanischen Ländern mit diesem Problem so herausgefordert sind. Also schlichtweg darum, es geht vielleicht auch über das hinaus, was für die Weltgemeinschaft gilt an Solidarität und Gerechtigkeit, nämlich wenn wir einfach uns mal bewusst machen, dass wir als Christen weltweit unsere Existenz als Kirche und als Christen ihren hinlänglichen Grund darin hat, dass wir letztlich für die anderen da sind, also das, den Heilsdialog Gottes mit den Menschen fortführen in der Nachfolge Jesu Christi und das sich hinwenden zum anderen, das ist unser gemeinsamer weltweiter Auftrag und den teilen wir gemeinsam auch mit der Kirche in Afrika und insofern ist die Herausforderung, vor der die Kirche in Afrika steht, auch unsere Verantwortung und auch unsere Herausforderung. Also da ist schon ein Bezug zu dem, was in Afrika geschieht und wie die Kirche sich dazu verhält, zu unserer Kirche. Also auch wir sind die Kirche, die gemeinsam diese Sendung verantwortet, hier wie anderswo. Und von daher geht es uns auch etwas an. Was man jetzt lernen kann aus der Arbeit der Kirche in Afrika, das ist zum Teil ganz interessant. Wie ich schon mal eingangs erwähnt habe, hat die Kirche in Afrika ihre Haltung im Hinblick auf HIV-AIDS auch aufgrund des Leidensdrucks sehr stark verändert. Und Compassion, Barmherzigkeit, Mitleid, Offenheit ist jetzt an die Stelle von Stigmatisierung und Diskriminierung getreten. Und das ist jetzt etwas, was man vielleicht hier noch nicht so feststellen kann. Also es ist in Afrika geschehen, dass Infizierte von der Gemeinde, von den Gemeinden, von den Gemeindemitgliedern betreut werden, aufgenommen werden, zurückgeführt werden in die Gemeinschaft und nicht ausgestoßen werden. Und hier zeigt sich das ein bisschen anders. Also die Kirche hat AIDS-Seelsorgeangebote, hat auch AIDS-Seelsorger in verschiedenen Diözesen benannt und beauftragt. Es gibt, wie gesagt, schon die Beratungsstellen von kirchlichen Einrichtungen. Aber was wir nicht haben im Vergleich zu den Diözesen und Gemeinden in Afrika, wir haben keine Integration der Betroffenen in unseren Gemeinden. Wir haben vielmehr eine Delegation der pastoralen Betreuung, der psychosozialen Beratung an Spezialisten. Es ist nicht so, dass HIV-AIDS-infizierte Menschen sich ohne Probleme in einer Gemeinde outen können und damit rechnen können, dass sie dort Schutz, Geborgenheit, Betreuung erwartet. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Und da müssen wir vielleicht aufpassen, dass wir nicht auf diese Weise anfangen, HIV-AIDS-Betroffene auszugrenzen aus unserer Gemeinde. Es ist natürlich eine humanere Form der Ausgrenzung, wenn man die Betreuung der Betroffenen an Spezialisten delegiert. Aber wie gesagt, sie sind nicht mehr Bestandteil der Gemeinde. Und das ist allgemein zu beobachten in unserer Gesellschaft, wie Betroffene von Krankheiten oder einfach Schwache und Arme strukturell entsorgt werden und nicht mehr sichtbar sind, nicht mehr in Erscheinung treten und eben auch nicht in Pfarrgemeinden mehr präsent sind. Das ist schon ein Phänomen, das ich auch da beobachten kann. Und es ist auch nicht immer damit getan, dass man in einer Diözese jemanden als AIDS-Seelsorge benennt, weil man muss dann auch hinschauen, mit welchem Stellenprozentsatz ist er da beschäftigt oder ist es nicht auch noch eine Beauftragung, die er neben vielen anderen machen muss und eigentlich gar nicht ernsthaft dazu kommt. Und dann ist auch noch eben zu beachten, der AIDS-Seelsorger kann sich nicht hauptsächlich mit HIV-AIDS-Betroffenen beschäftigen, sondern sein Hauptgeschäft ist fast schon das Reden mit Gemeinden und mit Priestern in den Gemeinden, dass sie das einsehen, dass es nicht gefährlich ist, Betroffene in den Gemeinden zu integrieren. Also die Bewusstseinsbildung eines AIDS-Seelsorgers, die richtet sich auf die Binnengemeinde und vielleicht weniger auf die wirklich Betroffenen. Das ist also auch ein großes Handlungsfeld für AIDS-Seelsorge, die Bewusstseinsbildung in den Gemeinden, diese Menschen auch aufzunehmen.
Da sind wir auch mit dem Problem wieder hier angekommen und vielleicht auch bei der Frage, bei der Ausgangsfrage oder bei der Feststellung auch, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns hier in relativer Sicherheit. Abschließend vielleicht noch, Herr Gerd, was schlagen Sie denn vor? Was können wir denn heute tun, auch hier in Deutschland? Wie können wir uns denn solidarisch zeigen? Wie von AIDS-Kranken erfahren Sie vielleicht in die Gemeinde integrieren? Oder wie begehen Sie heute diesen Welt-AIDS-Tag?
Ja, also wie können wir uns solidarisch zeigen? Ich denke, dadurch, dass wir einfach jeden Kirchen das Bewusstsein geben, damit nicht alleine zu stehen, sondern dass sie einfach Unterstützung erhalten in jeder denkbaren Form von anderen Kirchen der Welt und sie sich nicht alleingelassen fühlen in dieser enormen Herausforderung, wo man halt auch Diözesen, Verbänden oder auch in Gemeinden und Gruppen sich engagiert in diesem Umfeld. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sei es, dass man sich dem Aktionsbündnis gegen AIDS anschließt und mit dem Aktionsbündnis die Nacht der Solidarität mitgestaltet. Die findet jedes Jahr im Juni statt. Dieses Jahr ist es am 5. Juni. Oder man macht Aktionen, unterstützt auch vom Missio und führt die durch an Schulen oder mit Jugendlichen und Gemeinden oder darüber hinaus. Und man macht einfach deutlich, dass man als Kirchengemeinde auch im Hinblick auf Betroffene hierzulande für Aufnahme, für Barmherzigkeit, Compassion steht und nicht diskriminiert und nicht stigmatisiert mit allem, was man tut und macht. Und dass man auch immer wieder sich klar macht, dass es nicht ein Problem ist, das eben weit ab von uns im Süden existiert und besteht, sondern eben auch uns etwas angeht und dass wir uns auch angewöhnen, diese Fragen auch in einem globalen Zusammenhang zu reflektieren und auch unsere Verantwortung diesbezüglich ernst zu nehmen. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich auch öffentlich dann zu engagieren und das Thema zur Sprache zu bringen. Denn drüber zu reden, öffentlich drüber zu reden, das ist meistens der erste Schritt, auch etwas dann zu verändern im Verhalten der Kirche oder im Verhalten der anderen.
Ja, vielen Dank. Das war André Gerd, stellvertretender Leiter der weltkirchlichen Bildungsabteilung von Mission München. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier Rede und Antwort standen, jetzt die ganze Stunde. Vielen Dank.
Bitte, gern geschehen.
Ja, so viel heute zu unserer Lebenshilfe-Sendung Welt-AIDS-Tag hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Sie können die Sendung auch noch einmal nachhören, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, unser Podcast-Angebot zu nutzen auf der Homepage www.hore.org. Da können Sie sich, sei es eine Sendung herunterladen oder einfach nochmal als Podcast anhören. Sie haben auch die Möglichkeit, über den Hörerservice weitere Informationen über den Sender zu bekommen, auch das monatliche Programm. Sich zu bestellen, den Hörerservice erreichen Sie unter der 0700 75 25 75 25 zu den üblichen Bürozeiten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.